Und da sind Narzissten auch rigoros. Also ob das jetzt, da sagt man dann immer, Blut ist dicker als Wasser. Das sagen die dann auch schön vor anderen Leuten und die Familie ist alles. Aber in dem Moment, wo sie nicht das kriegen, was sie brauchen, bist du vorbei, alles weg. Und so wächst du dann auf als Kind. Und du spürst das automatisch und Kinder müssen das auch, weil die können ihr kleines Köfferchen nicht packen und sagen, ey, ciao, das ist mir hier alles irgendwie zu komisch. Das ist auch dieses Energie-drained. Also du fühlst dich auch in der Gegenwart von einem Narzissten so müde immer und hast keine Energie. Ich habe so viel Energie, seit ich da in den Kontaktabbruch gegangen bin. Ich weiß gar nicht, wie ich mein Leben vorher so gestalten konnte. Aber das ist einfach ein Learning, ne? Du lernst das. Es ist ein Überlebensinstinkt, einfach ein Reflex. Und das musst du dann umbauen, weil als Kind hast du keine andere Möglichkeit, als das zu tun.
Und das war Marie Bürtel, Autorin des Buches Ich liebe dich, wenn. Sie beschäftigt sich unter anderem mit den Fragen, was passiert, wenn der Wunsch zu gefallen zur Falle wird und wie finden wir den Weg zu einer Liebe ohne Bedingungen. In dieser Folge nimmt sie uns mit auf eine persönliche Reise durch Beziehungsmuster und Selbsterkenntnis. Und damit ein herzliches Willkommen zu Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende nicht zu Verstehende. Begrüßt mit mir Stefan Klung, unseren Moderator und Gründer. Und schön, dass du dir eingeschaltet hast. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Beyond KPI. Und wie ihr ja gerade schon im Intro habt hören können, sitzt mir heute eine Gesprächspartnerin virtuell gegenüber. Und ich freue mich sehr, heute die Marie Bürtel hier begrüßen zu dürfen. Und wir werden heute im weitläufigen Sinne über das ganze Thema Beziehung sprechen. Und es gibt ja so einen schönen Satz, der lautet, die Qualität unseres Lebens ist unmittelbar verbunden mit der Qualität unserer Beziehung. Und die liebe Marie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Ich liebe dich, wenn. Und in dieser sehr persönlichen Geschichte hat sie sich mit wahrscheinlich einer der fundamentalsten Beziehungen unseres Lebens auseinandergesetzt, nämlich etwas salopp formuliert mit der Beziehung zu Mama und Papa und etwas technischer ausgedrückt mit der Beziehung, die in unseren Familiensystemen so existieren. Und dass diese ersten Beziehungen unseres Lebens natürlich extrem prägend sind, das brauche ich hier, glaube ich, gar nicht gesondert erwähnen. Das Besondere an dem Buch von Marie ist, dass sie sich mit dem Thema Narzissmus, ich würde es vielleicht eher als narzisstische Störung in diesen Beziehungskonstrukten auseinandergesetzt hat und mit ihrem Buch, also zum einen sicherlich ihre eigene Geschichte nicht nur aufgeschrieben hat und verarbeitet hat, sondern auch als Idee hat, Menschen daran teilhaben zu lassen, um daraus zu lernen, inspiriert zu sein. Und umso mehr freue ich mich, dass sie heute mit uns nicht nur über ihr Buch spricht, sondern dass wir gemeinsam auf das Thema narzisstische Störungen schauen und dabei sicherlich jetzt nicht nur im Speziellen ihre Geschichte anschauen, sondern auch versuchen, diesen Begriff thematisch etwas kritisch auch zu betrachten. Also zum einen zu schauen, dass wir den jetzt hier nicht völlig oberflächlich und inflationär, wie vielleicht viele gerade andere, wie man das so in Social Media beobachten kann, verwenden wollen, sondern dass wir den einordnen und vor allen Dingen auch gemeinsam schauen, was das eigentlich heißt und wie subtil so eine narzisstische Störung gerade eben in so einem eigentlich sicheren Beziehungsraum arbeitet und was es auch bedeutet und was es vor allen Dingen auch im Zweifel für Schäden anrichten kann. So, jetzt habe ich sehr lange gesprochen und ich freue mich umso mehr, die liebe Marie hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Marie.
Vielen Dank, Stefan, dass ich da sein darf heute.
Ja, schön, dass du da bist. Und jetzt habe ich ja gerade schon so 2, 3 Sätze zu dir verloren und will auch gar nicht lange rumquatschen und dich sozusagen mit meiner Eröffnungsfrage einladen, in unser Thema einzusteigen oder besser gesagt in dein Thema. Und ich hatte ja jetzt gerade schon so Begriffe wie Narzissmus, nennen wir es mal narzisstische Störung, in den Mund genommen. Ich habe auch den Titel deines Buches genannt, Ich liebe dich, wenn. Und das Ganze ist ja dann irgendwie, wenn man das jetzt mal sprachlich betrachtet, wie so eine Wenn-Dann-Funktion, ne? Also ich liebe dich, wenn. Und vielleicht ist das ja auch ein ganz spannendes Thema, über das wir im Laufe des Gesprächs sprechen. Und ich weiß, dass das sicherlich auch, sagen wir sehr explizit, aber eben auf jeden Fall in so einer in so einer zwischen den Zeilen Frequenz ja auch ganz wichtig in deinem Buch ist und in deiner Geschichte. Wenn es um das ganze Thema Liebe oder auch um Beziehungen geht und vor allen Dingen diese sogenannten Wenn-Dann-Funktionen in den Beziehungen. Ich würde das jetzt so beschreiben wie, ist das vielleicht auch eine Art von Gespräch über bedingungslos? Also meine Frage an dich, mal so eine ganz große Frage mit dem Körper sozusagen ins Thema. Kann es denn bedingungslose Liebe wirklich geben? Oder ist das eher nur so eine tiefe Sehnsucht von uns Menschen und wir bauen uns dann irgendwie psychologische Konzepte, Stories, vielleicht auch irgendwie spirituelle, religiöse Ideen, die ja alle von der, wie gesagt, bedingungslose Liebe sprechen? Und ist es vielleicht einfach nur so, dass es zwar, ich sag jetzt mal, eine nette Idee ist, aber eigentlich nicht wirklich existieren kann?
Gute Frage. Ja. Tatsächlich würde ich sie jetzt einfach ad hoc mit ja, gibt es. Es gibt bedingungslose Liebe und es gibt bedingte Liebe. Und was es aber auch gibt, sind Kompromisse. Und es gibt Beziehungen, die über Kompromisse, und das ist egal, ob das Freundschaften, Familie oder auch in Liebesbeziehungen, immer natürlich Begründungen oder Gründe, warum Menschen das und das lieber möchten. Und in dem Moment, wo du in einer guten Kommunikation bist mit deinem Partner, ich gehe jetzt mal von der Liebesbeziehung aus, redest du über deine Bedürfnisse. Und die Liebe bedeutet eben auch zu schauen, inwiefern kann und will ich diese Bedürfnisse treffen und auch so ehrlich zu sein, wenn das zum Beispiel nicht für mich passt, dann aus der Beziehung rauszugehen. Also ich würde zum Beispiel den Satz, die Liebe gewinnt immer und es zählt nur die Liebe, Entschuldigung, Kai Pflaume, nicht bestätigen. So. Also dafür bin ich zu realistisch geworden und auch in der Erfahrung mit meinen Klienten und Klientinnen, ich mache auch viele Paar-Coachings, gibt es einfach zu realistische Anforderungen an die Menschen mittlerweile und auch früher schon, dass man diese romantische Vorstellung von Liebe, die überwindet alle Herausforderungen, so würde ich sie nicht beschreiben. Trotzdem bedeutet das, dass man bedingungslos lieben kann. Das heißt, ich gehe Kompromisse ein, aber ich liebe die andere Person auch. Und auch wenn ich keine Kompromisse eingehe und die Beziehung deswegen auseinandergeht, und da kommt auch dazu Patchwork und jemand möchte in ein anderes Land ziehen und der Partner nicht etc. pp., kann es trotzdem bedeuten, dass man sich sehr geliebt hat, aber man kann eben mit diesen Umständen nicht gemeinsam eine Zukunft bauen. Die bedingte Liebe bedeutet, dass ich einen Menschen auf eine gewisse Art in eine Kontrolle bringe. Und das ist das, was ungesund dann ist. Und da redet man von toxischer Beziehung. Und ich rede immer von der Beziehung, also es gibt in Partnerschaften drei Bestandteile. Es gibt den einen Partner, es gibt den zweiten Partner, die Partnerin. Und dann gibt es die Dynamik, also die dritte Komponente, die eine Beziehung hat, zwischen genau diesen beiden Menschen. So.
Mhm. Genau, du hast es aber gerade ja schon nochmal aufgenommen. Du hattest ja ganz zu Beginn eben unterschieden zwischen bedingungslos oder an Bedingungen geknüpft und bedingte Liebe, und ich glaube, vielleicht ist das sogar auch ein ganz gutes Einstiegsportal, so beschreibe ich das jetzt mal, um vielleicht auch über das Thema Narzissmus oder eben auch narzisstische Störung zu sprechen, weil, stell jetzt mal eine steile These auf, ist vielleicht genau das Problem, dass, ich sag jetzt mal so, wie Sätze wie, ja, aber ich tu doch irgendwie alles für dich, und wenn du dann jetzt nicht so und so, also das im Grunde ja eigentlich jemand, der sich vielleicht, und das hat ja ganz viel wahrscheinlich mit Selbstbild zu tun, so die Story erzählt, ich bin ja so total der Overcarer und kümmere mich doch irgendwie um alles, und jetzt muss doch endlich mal auch was von dir kommen. Ist das nicht auf der einen Seite irgendwie genau das subtile, diese subtile Dynamik, über die du vielleicht auch in deinem Buch schreibst oder dass du versuchst auch mit dem Titel Ich liebe dich, wenn vielleicht zu thematisieren?
Absolut, genau das. Das nennt sich People Pleaser. Du hast genau das so akkurat beschrieben. Und wenn du das gerade so erzählt hast, da wurde ja auf der anderen Seite, ich sage, ich tue doch alles für dich, ich habe jetzt alles getan, warum kriege ich jetzt nicht das, was ich will von dir? wo ist da die andere Person? Also im Zweifel wurde ja nie gefragt, ob ich das alles für die tun soll. Das heißt, People Pleaser, wie man das, also wie man diese Menschen nennt, und ich gehörte auch dazu, Touché, dass die haben eine ganz egoistische Intention. Die versuchen, diese Menschen, alles jedem recht zu machen, weil sie gelernt haben, ich muss leisten in einer Beziehung, damit ich Liebe bekomme. Also im Prinzip möchte ich ja eigentlich nur bedingungslos geliebt werden. Wenn ich aber als Kind nie bedingungslos geliebt wurde, weiß ich gar nicht, wie sich das anfühlt. Das heißt im Umkehrschluss, ich wiederhole mein Beziehungsmuster mit meinen Eltern, was ich gelernt habe, was Liebe ist. Wende das bei meinem Partner oder meiner Partnerin an. Die denken sich im Zweifel noch, boah, wie cool ist das denn? Da habe ich jetzt aber jemanden, der sich heroisch in jede Situation für mich wirft, Lösungen für mich schon entwirft und umsetzt, bevor ich überhaupt darüber nachgedacht habe, wie ich das jetzt mache. Aber ich habe den ja nie gefragt oder sie gefragt. Und auf eine gewisse Art ist das nicht nur egoistisch, sondern auch krass übergriffig, weil ich mische da in Dingen mit oder mich ein, die mich überhaupt nichts angehen. Weil ganz häufig sind auch so People-Pleaser. Und so war das auch in meiner Geschichte. Und das habe ich auch im Buch thematisiert, weil auch viele Frauen das tatsächlich gesellschaftlich so mitbringen, weil sie so sozialisiert worden sind, dass sie gerade bei Männern genau das nämlich anwenden und so übergriffig werden, dass sie sozusagen die Lösung für die schon machen. Das heißt, wenn mein Partner mit einem Thema in die Beziehung kommt, dann ist das sein Thema. Und wenn er zum Beispiel noch unaufgelöste Themen aus der Kindheit mitbringt oder unaufgelöste Ex-Partner-Themen, so wie das in meinem Fall war, ne? Mein jetziger Mann war schon mal verheiratet und hat diese Thematik ja auch in die Beziehung mitgebracht, dann habe ich eigentlich in der Situation mit den beiden überhaupt gar nichts verloren. Aber weil es mir nicht schnell genug war und ich sehr ungeduldig war, habe ich mich quasi heroisch da reingeschmissen, immer in der Annahme, dass ich ja voll der tolle Mensch bin, die ja eigentlich nur für alle das Beste will, aber eigentlich wollte ich nur für mich das Allerbeste.
Sehr gut, dass wir unter uns sind hier gerade.
Ich finde es auch richtig gut, dass wir nur, das bleibt ja unter uns, ne?
Okay, ja, genau, aber mach mal ruhig weiter, weil ich weiß nicht, ob ich dich jetzt unterbrochen habe, also wenn es doch was gibt.
Achtung. Ja, also tatsächlich, das war jetzt nur ein Beispiel dafür, wie ich das im Nachgang, jetzt kann ich so drüber lachen, aber das habe ich todernst gemeint, ne? Ich habe wirklich gedacht, wenn ich da jetzt irgendwie sage, so und so musst du das machen, und mein Mann war auch immer total lustig, der hat sich das dann auch immer so angehört, meinte so, ja, finde ich echt cool. Und dann hat er trotzdem gemacht, was er wollte. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gemacht, weil ich dachte, so genau das, was du gerade vorhin eingangs gesagt hast, ich mache doch schon alles, ich tue und mache, und trotzdem hast du mir noch nicht die Frage der Fragen gestellt, weil mein Ziel war, und das, so habe ich Liebe sozusagen für mich damals definiert, wann fragt er mich endlich, ob ich ihn heiraten will? So. Und das ist eben auch diese Spannung in Beziehungen, was definiert, also was ist eigentlich Liebe? Ne, für dich ist Liebe was ganz anderes als für mich und genauso für jeden Menschen, mit dem du mal darüber sprichst, weil Liebe ist immer das, was wir gelernt haben, wie wir Liebe geben von unseren Eltern. Das sind nun mal die ersten Menschen, die wir in einer Liebesbeziehung kennenlernen, beobachten und von denen wir uns das abgucken. Wie liebt man eigentlich?
Ich finde übrigens diese Frage, die du jetzt gerade zwar nicht ganz explizit gestellt hast, aber so, die kenne ich auch in anderen Kontexten, weil die manchmal, finde ich, ganz spannend ist. Wer hat hier eigentlich erklärt, wie, also wenn man das jetzt technisch betrachtet, Liebe funktioniert oder wie Lieben funktioniert oder eben auch überhaupt so, wer hat dir erklärt, wie Arbeit funktioniert, wer hat dir erklärt, wie Streiten funktioniert? Das sind ja alles manchmal so fast profane Fragen, die aber durchaus das Potenzial haben, irgendwie mal so zum Kern zu kommen, weil sie manchmal, finde ich, so schön verstören, weil so, keine Ahnung, wer hat es mir eigentlich erklärt? Und auf einmal ist vielleicht ja schon so der erste Bewusstwerdungsschritt. Ich glaube, auch von dem, was du gesprochen hast, das hat ja auch ganz viel mit Bewusstwerdung, erstmal für mich selber, für das vielleicht so Level of Consciousness zu tun, aber auch eine damit verbundene Emanzipation, ne? Also uns jetzt auch völlig, ich sag jetzt mal genderneutral, ne? Also im Grunde Menschen in egal welcher Art, übrigens ja auch von Beziehungen, ne? Also jetzt nicht nur, wir haben jetzt da sicherlich gerade so die partnerschaftliche Beziehung mal fokussiert, aber ich sag jetzt mal Job etc. pp. Ist ja auch alles in Anführungszeichen nur sozialer Kontext. die ja alle auch das Potenzial haben, mal irgendwie so eine Neigung oder irgendwie eine Art von Störfrequenz, die ich vielleicht so in meiner Selbstwahrnehmung habe, ja auch irgendwie immer schön sich ausagieren kann, ne? Oder irgendwie so eine schöne Spielart oder so werden kann. Das jetzt mal dazu. Ich will allerdings tatsächlich nochmal mit dir jetzt dann wirklich mal etwas tiefer auch so in das Thema deines Buches einsteigen, weil das ja auch, und du hast ja jetzt gerade schon mal gezeigt, dass wir hier sehr persönlich werden dürfen. Und ich glaube, dein Buch ist ja auch extrem persönlich. Vielleicht ist es ja das auch, was es dazu macht, dass die Leute so unglaublich berührt sind, weil du ja eigentlich auch was sehr, also man würde es jetzt irgendwie Privates nennen, teilst, aber eben um Dinge klarzumachen. Ich finde ganz spannend, vielleicht ist es ja sogar möglich, dass du dich daran erinnerst. Gabst du diesen einen Moment, was auch immer das bedeutet, in deinem Leben, wo dir auf einmal das klar geworden ist? Also weißt du, wieso, vielleicht ist das manchmal ein Prozess, aber trotzdem gibt's ja diese krassesten Aha-Momente, wo so nicht der Geist sagt, ich hab's kapiert, sondern der ganze Körper, also auf zellularer Ebene, auf einmal irgendwie so merkt, so, now I got it, so ungefähr, jetzt habe ich es endlich verstanden. Kannst du dich erinnern oder gab es den überhaupt oder war das irgendwie eigentlich eher nur ein Prozess?
Da kriege ich Gänsehaut, weil ich genau darüber heute was geschrieben habe, über diesen Aha-Moment.
Okay, unabgesprochen.
Total unabgesprochen, aber das zeigt eben auch, dass wir uns ja irgendwie da ganz gut begegnen, finde ich. Freut mich sehr. Ja, diesen Aha-Moment gab es. Ich habe dann auch beschlossen, dieses Buch zu schreiben. Und ich habe damals, also ich habe diesen Antrag nie bekommen. Und
Moment.
Nur das erstmal.
Kurz für die Zuhörer, sie ist jetzt mit diesem Mann verheiratet, also das nur mal am Rande, aber Klammer zu, mach weiter.
Genau. Ich habe tatsächlich all diese Vorstellungen von Liebe, die ich gelernt habe, von narzisstischen Eltern, und ich hatte das Pech, dass ich beide Eltern leider mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung irgendwie hatte. Ich habe diese Verhaltensmuster, die ich von denen mir abgeguckt habe, 1:1 in meine Beziehung gebracht. Das heißt, diese toxischen Verhaltensmuster habe ich 1:1 an meinem Partner angewandt. Mit meiner wunderbaren Familie, die ja für mich, weil ich eben auch in so einem toxischen, festen, geschlossenen System, und ich vergleiche das immer so krass mit einer Sekte, die haben die genau die gleichen Manipulationstaktiken wie Narzissten, dich in der Kontrolle zu haben, dir Angst vor dem draußen zu machen. Das heißt, mit 37 war meine wichtigste Ansprechperson meine Mutter. Ich hatte zwar Freundschaften, aber ich habe auf eine gewisse Art nie Vertrauen in Beziehungen gehabt, weil mir immer gesagt wurde, Beziehungen außerhalb der Familie gibt's nicht, die sind weniger wert, etc. So. Und für mich war das total normal, weil ich darüber auch so nie mit jemandem gesprochen habe. Also ich war zwar immer ein offener Mensch, aber ich habe das schon auch sehr gut geschafft, über dann Dinge zu reden, die gar nicht irgendwie mich persönlich betrafen. So, und meine Familie sowieso, die war für mich heilig und da habe ich nicht ein böses Wort. Also wer irgendwas Böses über meine Eltern gesagt hat, der war sofort weg. Also ich konnte da nicht kritisch drauf gucken. Das heißt, ich habe versucht, um an diesen Ring zu kommen. Ich nehme jetzt mal den Ring als Symbol, das ist ja vielleicht Storytelling-mäßig ganz schön. Alles zu tun, was man eben dann versucht in einer Partnerschaft, noch mehr Liebe zu zeigen. Das bedeutete, weil ich es ja von Narzissten gelernt habe, ich habe noch mehr Bedingungen gestellt an meinen Mann, an meinen jetzigen Mann. Ich habe ihn noch mehr emotional erpresst. Also ich habe so ungefähr 40.000 Mal Schluss gemacht mit dramatischen Abgängen in der Hoffnung, dann kommt der Ring. Was jetzt noch absurder rüberkommt, aber ich war damals sicher, so hatte ich mir das natürlich gelernt. So führten übrigens auch beide meiner Brüder also genau die gleiche Beziehung und Streit. Also deswegen sieht man auch, wie Kinder das sozusagen durch 1:1 sich abgucken. Und ich habe versucht, ihn so ein bisschen davon zu überzeugen, mal ein richtiges Auto zu kaufen, was halt auch so männlich ist, damit irgendwie meine Eltern ihn auch mehr akzeptierten, weil für meine Eltern waren das, da kommen wir dann eben auch zu den Werten, die auch dazu gehören mit Liebe und Beziehungen. Und die waren eben sehr auf Autos, die jetzt nicht irgendein Surfbus war, wo man hinten pennen konnte und sich einen Kaffee machen konnte. Das war halt nicht männlich, nicht erfolgreich und so weiter. Genau, also ich habe ihm noch mehr Liebe in Anführungsstrichen gezeigt, bis er dann irgendwann einfach Schluss gemacht hat. Und für mich war das der absolute Downfall. Also das war das Schlimmste, was hätte passieren können für mich. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden. Weil ich habe ja jetzt genauso alles getan und gegeben, was in meiner Macht stand. Mehr Liebe ging ja gar nicht in meiner Welt. Wie konnte der jetzt einfach mich verlassen? Und dann bin ich in den Schoß meiner Eltern, ganz überzeugt davon, dass ja die immer alles von mir auch bekommen haben und für die ich immer da war und ne, geschlossenes Familiensystem, Narzisst, komme vielleicht später nochmal, wie das konkret funktioniert. Und da konnte ich meine Eltern das allererste Mal so sehen, wie sie waren und ihr Verhalten nicht mehr auf irgendjemanden schieben. Also weder auf eine Krankheit noch auf einen spirituellen Dämon oder einen spirituellen irgendwas anderes, alles, was da irgendwie name it an Missbrauch irgendwie zur Verfügung stand.
Also Exit Spiritual Bypassing war nicht mehr da.
Nein, war alles weg und auch eben dieser Mann nicht mehr da. Und das war nach 2 Wochen, nach der Trennung bin ich dann mit meinen Eltern, ich hatte die damals in Frankreich besucht, weil sie dort Urlaub gemacht haben, sind wir mit dem Auto zurück und ich saß auf der Rückbank, bin über die Elbbrücken gefahren, neben mir der Hund meiner Eltern, der mich auch so anguckte und ich hatte das Gefühl, der redet mit mir. So, hast du es jetzt auch endlich mal verstanden? Und dann hatte ich diesen Aha-Moment so, warte mal, der war gar nicht das Problem. Ich war das Problem. Meine Verhaltensmuster sind nicht gesund. Das hat sich so krass angefühlt. Und es war echt hart, weil ich natürlich ich war ja immer in so einer Opferrolle. Ich war ja immer das arme Mädchen, was so ja sich bemüht. Und ich habe halt das alles. Nee, ich war auch irgendwie, bin ich da Täterin geworden, weil ich war richtig toxisch. Und das war das erste Mal, dass ich so auf diese Verhaltensmuster drauf gucken konnte. Und was das aber das Schöne war, kriege ich heute noch Gänsehaut, war der Moment der Befreiung und zu sehen, aber wie cool ist das? Ich verstehe endlich, ich kann jetzt wirklich was ändern, weil ich kann Verhalten ändern, das wusste ich bis dato schon. Ich hatte mich schon sehr mit Selbsthilfebüchern und so weiter beschäftigt und auch Coachings gemacht. Und ich war endlich in der Power und in der Selbstwirksamkeit und wusste, ich kann und ich will das auch ändern, weil meine Werte haben überhaupt nichts mit denen von meiner Ursprungsfamilie mehr zu tun. So. Und hatten es wahrscheinlich auch nie. Ich habe nur irgendwie versucht, das alles zusammenzubringen, weil ich nicht auf dieses Trauma gucken wollte, ne? So. Genau. Und da ging es dann los, dass ich, ja, mich befreit habe im Prinzip von diesen Mustern. Ich habe dann 3 Jahre Verhaltenstherapie gemacht und ich hatte sehr lustige Momente, immer wenn mein Therapeut dann so den Stift rausholte, wenn ich wieder eine lustige Anekdote aus meiner Kindheit erzählt, habe ich schon gesehen, so, oh oh, das ist dann doch nicht so normal. Und Gott sei Dank hat mir dieser tolle Mann auch damals noch eine Chance gegeben. Und die Liebe war noch da. Die hätte auch schon längst erlischt werden können. Das ist übrigens auch der Grund, dass es bei ganz vielen Partnern doch nicht mehr zusammengeführt wird. Es gibt diesen Aha-Moment und der ist auch ganz wertvoll, auch wenn du nicht mehr wieder zu deinem Partner zusammenführst. Ne, aber in meinem Fall war es so, ich hatte Glück. Wir haben uns noch gemeinsam, ja, darüber unterhalten. Wir haben es eine Chance gegeben und jetzt sind wir verheiratet. Der Ring ist da.
Okay, Podcast fertig. Danke. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Happy End haben wir schon eingebaut. Ich will aber nochmal eben, ja, diesen Moment nehmen. Und du hast ja auch schon erwähnt, okay, das war so ein bisschen vielleicht jetzt nicht in dem Augenblick auf der Rückband die Initialzündung für dieses Buch. Aber irgendwie ja in dem Prozess kam dann irgendwann eben wahrscheinlich auch die Idee zu sagen, ich muss das irgendwie mal aufschreiben oder so. Also das würde mich nochmal interessieren. Und das andere ist tatsächlich, und vielleicht jetzt auch direkt nochmal mit Hinweis auf das Buch, weil es gibt ja die Protagonistin im Buch Emma. Also wo jetzt wahrscheinlich es gar nicht so schwer ist zu verstehen, dass Emma du sein sollst. Und jetzt nur die Frage ist, okay, dieses Aha-Momentum und diese tiefe Erkenntnis, und du sagst ja auch Gänsehaut, aber es gab's ja auch irgendwann diesen Moment, wo du ja vielleicht jetzt nicht nur deinen jetzigen Mann, das ist ja sogar, das ist vielleicht das eine, aber, und das ist vielleicht viel spannender, ja auch deine Familie mit dieser ganzen Erkenntnis konfrontieren musstest. Und ich gehe davon aus, dass du das natürlich gazellengleich anmoderiert hast und dann super smooth alles verlaufen ist, die dich angeguckt haben, gesagt haben, wow, Marie, vielen Dank, dass du als Symptomträger für unser Familiensystem gerade hier diese Erkenntnis hast und jetzt endlich uns geholfen hast, ins Land, wo Milch und Honig fließt, zu kommen und wir jetzt hier in trauter Eintracht, sag ich mal, die nächsten 620 Jahre als Familie auf diesem Erdball verbringen können. So war es doch, oder?
Absolut leider nicht. Ja, das hätte ich mir tatsächlich gewünscht. Und ehrlicherweise, das war ein langer Prozess, hat sich das auch innerhalb, ich glaube, von so 2,5 Jahren dramatisiert. Also der Beginn, da musste ich nicht mal die konfrontieren mit dieser Erkenntnis, weil erstmal war ich ja noch gar nicht bei der Familie. Also da war für mich gar nicht klar, das sind irgendwie Narzissten, sondern für mich war einfach klar, meine Eltern haben ganz andere Werte als ich, sind sehr materialistisch. Materialistisch sage ich in dem Sinne, ich gehe gern shoppen und so weiter, aber für mich ist Leben und meine Werte sind einfach anders. So. Da muss ich dazu aber sagen, meine Eltern sind auch sehr alte Eltern, in Anführungsstrichen. Mein Vater wird jetzt schon irgendwie, also ich bin 40 geworden, mein Vater wird 83, also der könnte auch schon mal der Opa sein von jemandem. Und beide haben Hintergründe, meine Mutter ist Französin, ihre Mutter war im Krieg, hat 7-mal die Nationalität zwischen Deutsch und Französisch gewechselt und auch mein Vater hat ja Hintergründe. Das heißt, die sind so aufgewachsen mit nichts und haben sozusagen, ne, wie viele auch in dieser Generation, für die war einfach wichtig Leistung, Geld verdienen, materiellen Wohlstand. Das war Glück für diese Generation in dem Sinne. Das heißt, ich habe in dem Moment noch gar nicht so irgendwie deren Anteil in, oh, das sind jetzt böse Menschen oder so gesehen, sondern ich wusste, okay, die sind einfach anders aufgewachsen und ich war sowieso schon immer in unserer Familie so ein bisschen so ein anders, sage ich mal so. Und ich habe dann erst gemerkt, dass ich sozusagen, ich habe ja 37 Jahre versucht, alles miteinander zu verbinden. Also ich bin so das perfekte, brave Mädchen geworden, was meine Eltern immer haben wollten. Vor allen Dingen mein Vater, für den das ganz wichtig war, dass ich mich entsprechend verbal, ne, wie ich aussehe. Mein Vater hat uns mir eine Waage hingestellt, bevor ich das Haus betreten habe, um zu kontrollieren, wie viel ich wiege, damit ich nicht zu fett werde. Also der hatte so ganz bestimmte Ansprüche, wie Mädchen zu sein haben. Und ich habe das halt nie hinterfragt und ich habe das einfach gemacht. Es war für mich total klar, ich wollte ja, dass mein Vater mich liebt. Und auch meine Mutter hat da nie was dagegen gesagt, weil sie war auch Opfer von so einem Patriarchat. Also das heißt, auch er hat ihr immer wieder Vorwürfe gemacht, sie sei zu fett. Und ja, das war einfach normal für mich. Und da meine Mutter das auch nicht hinterfragt hat, war das so. Das heißt, ich habe erst gemerkt, dass da irgendwas nicht richtig, also dass da vielleicht sogar was sein könnte, was pathologisch ist, als ich sozusagen meine eigenen Entscheidungen durchgeboxt habe. Das heißt, ich bin dann mit meinem jetzigen Mann wieder zusammengekommen und meine Mutter wollte das nicht akzeptieren. Und die hat das nicht akzeptiert, weil sie zu dieser Zeit alle ihre 3 Kinder, also meine beiden Brüder, haben zu der Zeit im selben Jahr geheiratet. Und ich bin sozusagen auch, ja, dann wieder zurück in diese Beziehung gegangen. Und das ist für Narzissten das Schlimmste, was passieren kann. Weil Narzissten, muss man sich vorstellen, die haben kein Selbst, also die haben durch eine sehr starke Kränkung in ihrer Kindheit ihr Selbst ja entweder nie richtig entwickelt oder eben auch ja durch, also Trauma abgespalten und nie Selbstliebe. Sie sind sozusagen nie geliebt worden. Das heißt, sie konnten auch nie lernen, wie man liebt. Also die konnten nicht mal lernen, wie man toxisch liebt, sondern die konnten gar nichts mit Liebe anfangen. Die spüren das auch nicht. Das heißt, das Schlimme bei Narzissmus ist, dass du wirklich eine ganz tiefe Leere spürst und das fühlt sich ganz, ganz dunkel an. Und was Narzissten brauchen, um diese Leere und diese Dunkelheit damit durchs Leben zu gehen, ist eine Selbstüberhöhung. Also zum Ersten, das sind so die Narzissten, wie wir sie manchmal aus der Politik kennen, die sich sozusagen selbst erhöhen und so durchs Leben gehen, als wären sie die Größten und die Besten und die Tollsten und sie entwerten sozusagen, und um das hinzukriegen, müssen sie andere runterdrücken. Das heißt, ne, dass daher kommt diese Entwertung. Andere sind immer schlechter, andere sind immer hässlicher, andere sind immer dümmer. Sie selber sind sozusagen oben. Und was sie eben auch brauchen, sind verlängerte Arme. Also sie brauchen andere, das nennt man so Supplier, die ihnen sozusagen diese Gefühle, die sie nicht spüren, weil die fühlen nichts, dass sie das sozusagen über diese Menschen, wie so Marionetten eigentlich, erleben können. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt als Kind in so eine Familie geboren werde, bin ich eigentlich nichts weiter als eine Marionette, die ich so in die Kontrolle bringe, dass ich mir über dieses Kind das Leben so, wie ich es mir vorstelle, in meiner Vorstellung, aber nicht fühle, fühlbar mache. Deswegen haben auch narzisstische Eltern kein Mitgefühl mit ihren Kindern. Die fühlen ja nichts. Das kann man sich als gesunder Mensch nicht vorstellen. Was aber Kinder schon spüren ganz früh, ist, dass sie alles tun müssen, um diesen Elternteil oder beide Elternteile sozusagen alles das geben, weil sie ansonsten einfach abgeschnitten werden. So. Und da sind Narzissten auch rigoros. Also, ob das jetzt, da sagt man dann immer, Blut ist dicker als Wasser, das sagen die dann auch schön vor anderen Leuten und die Familie ist alles, aber in dem Moment, wo sie nicht das kriegen, was sie brauchen, bist du vorbei, alles weg. Und so wächst du dann auf als Kind und du spürst das automatisch und Kinder müssen das auch, weil die können ihr kleines Köfferchen nicht packen und sagen, ey, ciao, das ist mir hier alles irgendwie zu komisch. Das ist auch dieses Energie-drained, also du fühlst dich auch in der Gegenwart von einem Narzissten so müde immer und hast keine Energie. Ich habe so viel Energie, seit ich da in den Kontaktabbruch gegangen bin. Ich weiß gar nicht, wie ich mein Leben vorher so gestalten konnte. Aber das ist einfach ein Learning, ne? Du lernst das. Du, es ist ein Überlebensinstinkt, einfach ein Reflex. Hm. Und das musst du dann umbauen, weil als Kind hast du keine andere Möglichkeit, als das zu tun. So. Hm.
Ich versuche nochmal so zwei, drei Dinge dazuzulegen. Also ich habe zum einen, was ich so gehört habe, ich glaube ja, was du angesprochen hast, ist so das ganze Thema auch Wahrheit, also so und Wahrheit und Wahrnehmung. Das heißt also, irgendwie habe ich gehört, und das ist ja jetzt in dem Falle dann offensichtlich von deinen Eltern ausgegangen, hat das ja auch ganz viel damit zu tun, dass dir deine Wahrnehmung genommen wird. Ne? Also immer wieder gesagt wird, ja, das ist, Marie, das siehst du so, aber eigentlich ist es gar nicht so. Also wahrscheinlich bis hin zu der Tatsache, dass dann irgendwann eben, weiß ich nicht, also wenn irgendwas Rotes da ist, gesagt wird, nee, das ist nicht rot, sondern grün, und irgendwann sagst du, ja stimmt, eigentlich, jetzt wo du sagst, ist es eigentlich wirklich grün. Genau. Um jetzt mal so ein Bild zu benutzen. Also Wahrheit und Nehmen von Wahrnehmung, dann sicherlich ja auch so das ganze Thema Macht spielt ja eine große Rolle, du hast es ja schon angesprochen, ne? Also auf der einen Seite irgendwie fast ja so aus ihrer eigenen Ohnmacht im Grunde die einzige Kompensationsstrategie zu haben, irgendwo Macht auszuüben, und dann nehmen wir halt jetzt im Falle wahrscheinlich von Kindern so den Erstbesten, der sich jetzt vielleicht gerade gar nicht wehren kann, und packen da ja sogar noch das Label drauf von, wie du schon sagtest, Caring und Fürsorge, und so Blut ist dicker als Wasser. Das kam mir vorhin interessanterweise auch, als du das gesagt hast. Wobei auch hier ja wahrscheinlich dann eben der Kontext wieder ganz entscheidend sein kann, wie man das benutzt. Mhm. Und das Nächste, was du sagst, ist, so verstehe ich das jetzt mal, man nennt das ja irgendwie in der Psychologie so objektivieren, also Menschen zu Objekten zu machen. Also du wirst zu einer Projektionsfläche gemacht für etwas, das eigentlich nur die Geschichte dann von den, wie du sagst, Narzissten. An der Stelle finde ich übrigens nochmal ganz spannend so die Frage. Also ich hätte jetzt ja behauptet, und jetzt gar nicht, weil ich Anwalt spielen will, dass wir, und du hast das ja auch fast ein bisschen erwähnt, also Narzissten auch ja eigentlich vielleicht eher Menschen mit narzisstischen Störungen sind, also die sicherlich extrem ausgeprägt sein können, weil, und wie gesagt, ich betone das nochmal doppelt, ich jetzt gar keinen Anwalt spielen will, aber die wahrscheinlich auch einen extrem hohen Leidensdruck haben, ne? Und du hast es ja auch angesprochen, und meistens ja auch ihre, in Anführungszeichen, Störung nicht out of the blue, also die kam jetzt ja nicht auf einmal, sondern meistens ja auch irgendwie in so einer, ich sag jetzt mal, Ahnenreihe oder so irgendwie, manchmal ja nur fortführen, was sie auch nie anders erfahren haben oder gelernt haben. Oder wie siehst du das? Oder wahrscheinlich ist das ja auch die Erfahrung, ne?
Absolut. Also Narzissten werden nicht als Narzissten geboren. Das ist echt ganz klar. Es gibt verschiedene Forschungswege, und natürlich gibt's auch einen genetischen Anteil, weil du eben auch Trauma genetisch weitergibst. Aber nein, da ist definitiv was bei beiden Eltern passiert. Und ich weiß das auch, was da passiert ist. Damit habe ich mich ganz stark auseinandergesetzt. Also ich habe muss man dazu sagen, angefangen zu schreiben mit 13 Tagebuch und habe da auch eine journalistische Ausbildung. Ich bin ja Journalistin. Und für mich war Schreiben, also ich habe eigentlich an dem Buch angefangen zu schreiben mit 16. Ich wusste nur nicht, worauf es hinausläuft, so, ne? Und das ist auch ein großer Eckpunkt und die Schwierigkeit für Kinder narzisstischer Eltern, weil man natürlich, wenn man als Empath in so einer, aus so einer Familie hervorgeht, und Empathen sind Menschen, die eben extrem durch diesen ich auf Eggshells laufen, weil ich muss ja meine Eltern zufriedenstellen. Das heißt, ich spüre schon, wenn ich in einen Raum komme heutzutage, ne, wenn ich weiß genau, wie ist die Stimmung. Viele Menschen können das, aber Menschen, die so aufgewachsen sind, gerade ne, wenn da noch ein Choleriker und du nicht wusstest, wann fliegt jetzt die nächste Hand in dein Gesicht. Also bei uns gab es eben auch körperlichen Missbrauch. Dann lernst du das. Und natürlich hat man als Empath nochmal eine extrem, also ich habe ganz viel mitgefühlt, warum meine Mutter sozusagen so geworden ist, weil sie mich ja auch schon eigentlich so seitdem ich 14 war in ihre, und das ist eben auch so ein Anzeichen für diese ungesunden Beziehungen zu seinen Kindern, hat sie mich ja schon wie eine Therapeutin benutzt. Sie hat mir über das Intimleben von ihr, von sich und meinem Vater erzählt. Ne, das ist überhaupt nicht mein Steckenpferd mit 14, so. Aber daran siehst du eben auch, dass Narzissten können eben nicht unterscheiden, wer ist jetzt erwachsen und wer nicht. Also bei uns war das immer so, du warst ja schon immer wie die Mutter. Ich habe auch meine Brüder bemuttert. Ich habe quasi den Lack of Empathy, der in der Familie vorgeherrscht hat, ausgeglichen. So. Und das, was ganz, ganz stark ausgeprägt ist, sind Scham- und Schuldgefühle. Ja, also ich bin mit einer verdeckt narzisstischen Mutter aufgewachsen. Und das war der Initialgrund, warum ich auch hauptsächlich das zum Thema im Buch gemacht habe, diesen verdeckten Narzissmus, weil das etwas ist, was noch nicht so viel behandelt wird. Und das hat, also ich habe im Prinzip das Buch geschrieben, was mir damals sehr stark geholfen hätte. Weil ich habe tatsächlich zum Schluss Schizophrenie gegoogelt. Weil dieses, ne, diese Wahrheitnehmung, diese Wahrnehmungsstörung und das nennt man im Fachjargon Gaslighting, das ist so krass. Und das habe ich auch immer noch, also ich glaube, ich weiß auch nicht, ob ich das jemals wirklich, ob das wirklich wegkommt. Und mittlerweile lachen auch manchmal meine Freunde und mein, weil die wissen ja halt, wie ich ticke. Ich glaube halt alles immer noch. Also ich bin ganz, ganz gutgläubig und ich gehe dann mit Dingen, also wenn ich das nicht hinterfrage oder dann glaube ich das einfach. Und genau, also dieses Scham- und Schuldgefühl. Und dann habe ich mich ganz stark damit auseinandergesetzt, als ich wirklich verstanden habe, und meine Eltern sind nicht diagnostizierte Narzissten, ne? Also das ist, ich nenne sie Narzissten, weil da ist keine Empathie und das ist das, was Narzissten ausmacht. Also Narzissmus ist die Vorstufe, pathologischer Narzissmus, die Vorstufe von Psychopathie. Und da muss man sich vorstellen, diese Menschen lernen, weil die wissen, um sich ja gesellschaftlich fortbewegen zu können, die wollen ja auch Jobs haben, die wollen ja irgendwie auch ihr Leben führen, die wenigsten bleiben jetzt irgendwo im Keller. Die gucken sich das sozusagen ab. Die gucken sich Mimiken ab. Die gucken sich ab, wie verhält man sich denn mit einem Menschen, wenn man mitfühlt. Ne? Und manchmal merkst du das auch gar nicht, aber du spürst es. Irgendwann, also ich habe es dann gespürt und ich habe auch wie Kinder meine Mutter immer wieder als kleine Kinder schon gefragt, liebst du uns eigentlich? Liebst du mich? Liebst du mich? Also welches Kind fragt seine Mutter sowas? Das habe ich erst später in der Therapie gelernt, dass das nicht normal ist, so. Und Kinder spüren das ja. Die sind ja noch ganz so. Und als mein Wendepunkt war so zu, also erstens, ich habe dann das Buch geschrieben, weil ich habe diesen Moment gehabt, da habe ich mir am Vorabend, das war richtig krass, da habe ich rausgefunden, dass auch, weil zurück ganz kurz zu dem Thema, wie meine Familie damit umgegangen ist, als ich sozusagen dann das erste Mal konfrontiert habe, dass ich nicht mehr das spiele, was die wollen. Ich gehe jetzt aus dieser Maskottchenrolle raus. Da ist eine sogenannte Schmierenkampagne gestartet. Das heißt, das ist wirklich ein Fachbegriff für diese narzisstischen Systeme. Das heißt, mir wurden irgendwie von meinen Brüdern, meinen Paten und Freunden so ganz komische Fragen gestellt. Also wie zum Beispiel, ja, sag mal, Marie, wirst du sexuell manipuliert von deinem Mann? Bist du wirklich heroinabhängig? Also so Fragen, wo du irgendwie, Und das Problem war dadurch, dass ich noch so auf war und ja auch immer noch die Frage war, ist das richtig, mit meinen Eltern den Kontakt abzubrechen, weil das ist ja auch gesellschaftlich noch verpönt, dass ich dann irgendwie immer noch, ich weiß auch, wie angestrengt ich bei den Antworten war, so, rede leise, Marie, versuch dich nicht irgendwie zu sehr emotional zu äußern, weil sonst denken die, du bist wirklich verrückt, ne? So wie es halt ja auch, wie alle sagen. Und in der Zeit sind echt Freundschaften kaputt gegangen. Also nicht nur Freundschaften, auch die Beziehung zu meinen Brüdern, weil ich dann rausgefunden habe, dass eben meine Mutter genau diese Gerüchte sozusagen streut, um mich sozusagen zu degradieren überall. Und ich habe dann eben auch angefangen, nicht mehr jeden zu people pleasen. Das heißt, ich bin nicht mehr einfach überall hin, wenn mein Bruder gerufen hat oder mit dem Finger geschnippt. Und wenn ich dann gesagt habe, nein, das geht leider gerade nicht, dann hat er gesagt, Mama hat also recht. Du bist also neidisch, weil wir jetzt geheiratet haben und du nicht und mit Ende 30 immer noch kein Kind hast. Was ja gesellschaftlich auch sehr unterstützt wird. Deswegen ist meine These auch, dass wir aktuell leider immer noch in einem sehr narzisstischen System leben. Aber dass deine eigene Mutter das von sich gibt, wo sie ja auch die ganzen Hintergründe kennt, ne, ist halt, das ist so ein Schlag ins Gesicht. Und da habe ich gemerkt, je mehr ich mich mit dieser Wahrheit auseinandergesetzt habe, umso weniger Scham- und Schuldgefühle habe ich gespürt und auch umso weniger Mitleid, weil dann bin ich endlich in die Rolle gekommen zu sagen, du hast jetzt echt genug ertragen, ne? Und du musst jetzt damit nicht mehr rechtfertigen, oh, ist ja meine Mami, ist ja mein Papi. Nee, die sind richtig böse, die wissen genau, was sie tun. Also in meinem Fall rede ich jetzt, ne? Mein Fall ist extrem. Aber die wissen genau, was sie tun, weil ich habe ihnen ja auch gespiegelt, weinend. Warum sagt ihr denn das? Die haben ja genau den Impact gespürt. Die haben ja auch mitbekommen, dass ich in eine Depression geschlittert bin. Ich hatte Suizidgedanken. Und das war ihnen egal. Sie hätten ihr eigenes Kind über die Klippe springen lassen. Hauptsache, sie konnten dieses Bild von sich sozusagen aufrechterhalten. Genau.
Also unabhängig davon, dass es ja hochdramatisch ist, also will ich trotzdem nochmal an der Stelle, weil ich es gerade ganz wichtig finde, weil nochmal kurz sortieren, weil du hast ja explizit auch von verdeckten Narzissmus gesprochen und wenn es einen verdeckten gibt, dann muss es ja auch einen offenen geben. Vielleicht kannst du da nochmal jetzt uns, oder ich sage jetzt mal so ganz offen, nochmal helfen, was ist da jetzt genau die Unterscheidung? Also wie sieht man vielleicht auch, das eine unterscheidet sich von dem anderen im Außen, wahrscheinlich irgendwie im Verhalten, in Beziehungen oder sonst irgendwelchen Umfeldern?
Ja, also wie Narzissten Beziehungen leben, ist immer über Manipulation. Und die findet eben unterschiedlich statt. Also bei offenen Narzissten, das sind häufiger Männer als Frauen, statistisch gesehen sogar, also sind 70% der verdeckten Narzisstinnen Frauen. Also die offenen Narzissten, die sind sozusagen die nach außen, die gehen über Leichen. Ne? Das sind Männer, die in ganz häufig Führungsebenen sind und wenig Empathie zeigen oder Mitgefühl, weil sie irgendwie an ihr Ziel kommen wollen. Und das ist dann häufig auch sichtbar, ehrlicherweise. Ne? Und viele Menschen durchschauen das auch. In so Jobsituationen oder gerade so im Berufsleben wird das ja auch eher so unterstützt. Das sehen wir auch in der Politik gerade ganz viel. Was da irgendwie uns alles an Narzissten offen präsentiert wird, ist ja wirklich, ja.
Beeindruckend.
wirklich beeindruckend. Und der verdeckte Narzissmus, da funktioniert, was ich gerade gesagt habe, der offene Narzissmus, Manipulation über Macht und über Geld, über alles, was sozusagen in der Power ist und ganz häufig eben dieses Patriarchat. Und bei verdecktem Narzissmus funktioniert die Manipulation, indem der Narzisst oder die Narzisstin in eine Opferrolle geht. Das heißt, ich nenne ein Beispiel. Ich sag irgendwie, ach Kinder, ich habe mein ganzes Leben für euch geopfert und jetzt verbringt ihr nicht mehr jedes Wochenende bei mir zu Hause. Ne, da kriege ich natürlich als Kind ein schlechtes Gewissen und denke, oh ja, sie hat alles für mich geopfert. Wie kann ich, egoistischer Mensch, jetzt irgendwie auf die Idee kommen, mit meiner neuen Freundin in den Urlaub zu fahren, ne? Als Sohn. Und dann gehe ich natürlich, also das so hält sie die Kontrolle, so, ne? Immer in dieser Opferrolle mit, ich habe für dich geopfert, jetzt bist du mir etwas schuldig. Und Eltern schulden, also Kinder schulden ihren Eltern schon mal gar nichts. So, ne? Das ist meine Meinung. Und im Gegenteil, gesunde Eltern würden sozusagen ihre Kinder darin unterstützen und sagen, natürlich, und wenn du in Australien lebst, sind wir am Boden zerstört, aber da müssen wir irgendwie einen Weg finden, dass wir uns anderweitig sehen. So, ne? Ich sag also jetzt mal so ganz plakativ. Und also diese Opferrolle ist halt noch fieser zu durchschauen, weil du sozusagen, also der offene Narzissmus ist, das sind dann auch so Leute, die nutzen andere auch aus, die bezahlen nie beim Essen oder, also je nachdem, wie es für sie gut ist. Das sind jetzt auch keine Caregiver in dem Sinne. Die verdeckten Narzissten sind super Caregiver. Meine Mutter und also gerade so diese Opferrollen, ne, die sind super da drin, zu kochen und zu waschen und also immer in diese Opferrolle. Ich mach für dich und ich will noch mehr. Also ein bisschen dieses Eingangs, was wir als Thema hatten, so ich bin übergriffig, so das, ne? Und ich mein's ja nur gut. Und ich sag's jetzt mal ganz hart irgendwie als Beispiel. Also ich hatte das zum Beispiel mit meinem einen Bruder, der eine Freundin hatte, die ganz toll war, ganz toller Mensch. Aber die hatte halt einfach einen sehr dicken Po. Und das passte halt meinem Vater überhaupt nicht, weil sowas in unserer Familie, das geht ja gar nicht. Und meine Mutter hat das total übernommen. Da sind wir jetzt bei der Misogynie, was in meiner Welt das größte Problem überhaupt ist, ne, dieses so Sisterhood und wir Frauen müssen uns unterstützen und so. Das ist halt aktuell noch nicht wirklich, weil diese internalisierte Misogynie, dieser Frauenhass, den auch ich, und jetzt, ne, muss ich sagen, auch ich habe das internalisiert. Ich habe auch solche Gedanken gehabt. Ich educate mich da jeden Tag aufs Neue. Das ist etwas, was Frauen sozusagen von der Opfer- in die Täterrolle verändert hat. Und so ist meine Mutter auch gewesen. Und was war das Fazit? Die muss weg. Und dann hat mein Bruder sich auch getrennt. Und meine Mutter hat das eben so gespielt, dass sie gesagt hat, aber die will dich nur ausnutzen, die will nur dein Geld und du hast was viel Besseres verdient, du bist doch der Beste, du bist der Schönste, du bist der Intelligenteste. Ja, wenn dir deine Mutter das sagt, dann kommst du ja nicht auf die Idee, dass sie das macht, weil sie sich für sich alleine haben will. So, ne? Also es ist so ein bisschen dieses Nicht-Entwerten, sondern in die Rolle des, du bist, also hat sie auch mit mir gemacht. Du bist die Schönste, du bist die Tollste, du bist die heilige Marie, du bist wie ein Engel. Ja, und ich fand das natürlich auch schön. Aber am Ende hat sie das nicht gemacht, um mir irgendwie was Gutes zu tun, sondern um mich in der Kontrolle zu behalten. Und das ist halt so schwer zu durchschauen.
Also, wenn ich dir so zuhöre, und ich bin ja immer, oder wir beide würde ich uns jetzt nochmal einladen, immer bemüht, das auch nochmal in den Kontext zu setzen, weil jetzt geht's ja auch nochmal darum, das vielleicht auch nochmal so kritisch auch einzuordnen. Also zum einen weiß ich, und da sind wir ja ganz nah beieinander, dass da so viele Grauschattierungen auch sind, weil erstmal ist es ja niemand ist immer nur so oder so, dann ist sicherlich die Unterscheidung nochmal zwischen Identität und Verhaltensebene, ne? Also manchmal sehen wir von Menschen im Außen was, also und sind natürlich sofort auch selber dabei, immer sofort ein Label da drauf zu packen, ah ja, der oder die ist ja so, also ich glaube, da ist nochmal wahrscheinlich uns beiden total wichtig, immer wieder einzuladen. Nur weil jemand vielleicht nicht so achtsam war oder irgendwie mal was gemacht hat, ist jetzt nicht jeder immer sofort ein Narzisst. Ich glaube, da dürfen wir beide und du ja auch als Autorin auch immer wieder zu einladen, auch da kritisch zu bleiben, ne? Weil ich finde, manchmal ist ja jetzt auch so ein bisschen, wir benutzen jetzt meiner Meinung nach in unserer Gesellschaft sehr, sehr viel auch Begriffe wie Trauma, Narzissmus, keine Ahnung, toxisch und so und vergessen manchmal, dass die ja auch eine ganz tiefe, zum Teil wissenschaftliche Erhebung haben und auch einen Kontext brauchen, um die wirklich, in Anführungszeichen, das benutze ich mal den Begriff, gesund anwenden zu können und nicht irgendwie wild durch die Gegend zu laufen und alle immer jetzt irgendwie zu labeln. Ne? Also das ist ja auch irgendwie total wichtig, also dieses Überpsychologisieren. Ne? So, ah ja, ne, hört man ja, also ich ganz ehrlich, manchmal auch jetzt tatsächlich in Organisationen ja häufiger, wo dann Leute mal ein Buch gelesen haben und ich sage das jetzt sehr frech und dann auf einmal anfangen, alles irgendwie zu labeln, was da im Umfeld ist und auf einmal irgendwie so selbsternannte Beziehungsgedankenleser sind, ne, und sofort alles irgendwie nur noch verstehen. Ist das vielleicht auch schon wieder eine Form von irgendwie einer ungesunden
Ausbildung? Vielleicht wird das dann irgendwann psychologischer Missbrauch genannt oder so. Weil das ist genauso wie beim spirituellen Missbrauch, wo du halt sagst, irgendjemand hat mich verlassen. Ach, die Sterne. Ja, die Sterne waren es, weißt du.
Ja, ja, genau.
Jupiter und bla bla bla. Das ist immer, ist aber gut, dass du das sagst. Genau derselben Meinung bin ich auch. Jetzt ist unsere Folge heute, wo ich hier sein darf, vielleicht eine Stunde oder so ein bisschen. Man muss dazu sagen, der Weg hat für mich 37,5 Jahre gebraucht, ne, um das rauszufinden. Also vielen Dank auch für den Hinweis mit dem Grau-Schattierungen. Es ist nicht alles schwarz-weiß. Gerade Missbrauch ist nie schwarz-weiß. Also es dauert zum einen und zum anderen, wie gesagt, ne, nur weil ein Mensch mal emotional ausrastet, ist er nicht gleich ein böser Mensch, ne? So.
Also ich glaube ja übrigens, sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich glaube übrigens, wenn man nicht mal emotional ausrastet, dann könnte man, also entweder ist man dann den achtfadigen Weg Buddhas schon durchgegangen und kann tatsächlich im gleißenden Licht Gottes irgendwie das Leben führen, was ja schön wäre. Aber vielleicht ist ja sogar das Ehrlichste überhaupt, auch in Beziehungen mal auszurasten, zu sagen, Alter, ey, geht gar nicht.
Ja.
Genau, weil vielleicht ist das ja auch schon wieder so eine Ausprägung, ne, die vielleicht auch Menschen, die das erlebt haben, was du erlebt haben, dass die sich ja selber so immer so abmoderieren. Ah ja, nee, ja. Ich bin ja so voll verständnisvoll und sich dann ja mal vielleicht sogar auch in so spirituellen, du hast es vorhin von Sekte gesprochen, manchmal ja auch die total, sag mal, die besten Kunden von so psychospirituellen Trends, ne? Also ich mache jetzt mal ganz kritisch so in Social Media, ne, wo dann irgendeiner dann irgendwie mal so 3-Minuten-Snippets dann postet und irgendwie ich denke ja genau und sagst ja, du kannst jetzt Teil meiner Community werden und am Ende irgendwie, finde ich, sehen wir da vielleicht sogar den viel perfideren Narzissmus manchmal, wenn so selbsternannte Gurus und gibt's eine weibliche Form von GuruInnen? Keine Ahnung, also ich will damit nur sagen, beide Geschlechter auf einmal so einen selbst erteilten missionarischen Auftrag haben und irgendwie glauben, sie könnten jetzt irgendwie mit ihrem Instagram-Account die ganze Welt retten.
Absolut.
Also man merkt, ich bin da selber auch sehr leidenschaftlich.
Weißt du, was ich zur Beruhigung für alle, die das jetzt hören und auch für dich sagen kann, ich habe mich damit auch sehr stark auseinandergesetzt, weil auch ich habe ganz viel spirituellen Missbrauch gehabt in meinem Leben. Also ich bin auch auf so einen Yogi reingefallen, das kann man alles im Buch nachlesen. Also wirklich abgefahren. Aber ich bin trotzdem spirituell geblieben, weil du kannst alles toxisch machen. Essen, Tierliebe, wenn
Sport.
Alles, du kannst Sport, ne? Es geht, alles kann in die ungesunde Richtung gehen. Das Positive ist, dass wir mindestens jetzt mal darüber reden, dass mentale Gesundheit mal im Fokus steht und es ist jetzt am Anfang vielleicht extrem und es ist irgendwie lustig, weil dieses Wort, ich höre das momentan in jedem Podcast. Ja, ich höre immer toxisch, das möchte ich gar nicht benutzen und so. Doch, ist richtig wichtig. Es ist richtig wichtig, weil wenn wir jetzt uns als Experten, und wir sind ja auf dem Gebiet auch belesen, nicht nur belesen, so damit auseinandersetzen, ist was anderes. Und ist natürlich alles sehr individuell. Aber ich finde das gut, dass die Menschen sich damit mehr beschäftigen. Ich finde es sehr schwierig, gerade wenn ich so mit Klienten arbeite, dass die dann irgendwie sagen, ja, der Typ hat jetzt irgendwie mich nicht mehr angerufen, der ghostet mich und ist ein kranker Narzisst. Ja, gut. Ne? Aber das ist halt der Begriff. So, das wird dann so benutzt. Ich glaube, die Gefahr mit dieser positiven Psychologie ist tatsächlich gerade eher so ein bisschen da. Aber das ist auch wieder so, wie tief willst du in deinem Prozess gehen? Und wenn du der Tante von Instagram glaubst, dass du einfach nur eine Minute am Tag daran glaubst, dass morgen das Geld vom Baum regnet, ja, dann try, ne, so. Ist halt schön. Aber du kannst auch einem Menschen, der gerade irgendwie hart missbraucht wurde, auf irgendwie, egal welcher Ebene, nicht sagen, ja, also vielleicht hast du das auch angezogen. Oder ich habe es auch erlebt, dass Menschen eine Krebserkrankung hatten und jemand dann, statt zu sagen, oh Gott, es tut mir leid für dich, sagen, naja, was ist denn da bei dir vielleicht los, dass du da irgendwie auch zu beigetragen hast? Was will, weißt du so?
Oh ja.
Oh ja. Genau, also deswegen, das war schon immer so und ich glaube, das ist halt einfach gerade verschoben durch die Medienwelt und so, ne? Ist, genau.
Also ich glaube auch, genau, also es ist ja durchaus so und jetzt machen wir nur einmal ganz kurz Klammer auf, dass natürlich, also Social Media kann ja ohne die richtige Welt eigentlich gar nicht stattfinden. Also das ist ja so, da gibt's so eine Tante, die heißt Gitta Pein, die nennt das ja Wirklichkeitsemulation. Das heißt, wir leben zum ersten Mal in einer Zeit, wo Menschen, sag ich mal, genauso wie Maschinen gleichzeitig Wirklichkeit produzieren können. Also das ist irgendwie, und dann das Thema KI. Aber ich wollte da jetzt nochmal Klammer wieder zumachen. Das heißt also, an der Stelle eben, glaube ich ja, alles, was wir da eben bei Social Media sehen, ist in der Regel ja eigentlich nur verstärkt das, was ja auch subtil vielleicht häufig auch unbewusst ja sowieso stattfindet in Gesellschaft, in sozialen Umfeldern, Kontexten etc. pp. Also von daher ist es gar nicht ja so trennscharf zu betrachten. Ich glaube nur, dass Social Media, wie ich gerade schon sagte, natürlich über jeder hat Zugang und eigentlich nahezu ungefiltert, natürlich dann da irgendwie wir Dinge beobachten können, die ich glaube ja sogar manchmal, wenn Menschen sich wirklich so in Präsenz die ganze Zeit begegnen würden, das viel schneller entlarvt werden könnte, weil die natürlich, sag ich mal, nicht nur so ein digitales Feedback bekommen, sondern eben auch feinstofflich und manchmal eben auch physisch, was ja vielleicht auch ganz gut sein kann, um sich da zum Beispiel auch abzugrenzen.
Absolut, ganz wichtig, genau. Und auch genau immer noch hin zu hinterfragen und dass ich halt, das ist dann immer nochmal ne, die Entscheidungsgewalt bei demjenigen oder derjenigen, die sich das ansieht, da halt nicht irgendwie reinzugehen und sofort dann irgendwie das zu buchen und zu sagen, das ist es jetzt, ne? Und zu sagen, oh, das wurde mir jetzt angezeigt, weil das Universum hat mir das jetzt geschickt, sondern da eben auch wieder an den gesunden Geisteszustand plädieren und sagen, so, ich suche mir einen Therapeuten auch sehr bestimmt aus, das ernst zu nehmen, ne? Aber am Ende liegt da die Verantwortung mehr bei denjenigen, die das schauen, zu sagen, ich gucke mir das ganz genau an gerade, weil man eben auch weiß, dass das eben die Gefahr ist, dass du da hinter der Kamera, du kannst ja auch einfach reinschreiben, ich bin irgendwie zertifizierte Therapeutin.
Mhm.
So, dann, ja, dann möchtest du aber auch das Zertifikat sehen und so weiter, ne? Also, dass du da halt einfach ein bisschen bewusster damit umgehst.
Mhm. Marie, ich will nochmal den Bogen zum Buch spannen. Wenn jetzt Emma bei uns sitzen würde, also wir würden jetzt hier sozusagen zu dritt sitzen, und ich würde Emma fragen, Emma, was ist denn eigentlich so eine Art von Botschaft oder Anliegen, die du, jetzt mache ich es mal ganz groß, pathetisch, für die Welt hast? Oder was ist denn so, was ist die Botschaft, die du gerne in die Welt tragen möchtest und oder die Einladung? Was würde Emma sagen?
Also die Einladung ist ganz klar erstmal auf für Frauen, gezielt auf Frauen, sich ganz stark mit sich selbst und dem Frausein zu beschäftigen und natürlich eben in dem Moment auch mit dem Mannsein und mit Beziehungen. Also mein Ziel beziehungsweise das Ziel der Protagonistin Emma ist, zu zeigen, dass es sich lohnt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, um in gesündere Beziehungen zu gehen. Und ein ganz wichtiges Anliegen ist eben auch dieses transgenerationale Trauma. Also Trauma, diese Verhaltensmuster, die nicht gut sind, nicht eins zu eins weiterzugeben, sondern sich dafür zu interessieren.
Darf ich mal ganz kurz?
Ja.
Also ich hätte das Bedürfnis, gerade einmal zu sagen, weil du hast es schon häufiger gesagt, ich will dich gar nicht korrigieren, aber ich fände ja gesund, also die nicht gesund sind, irgendwie nochmal vielleicht doch ein bisschen treffender als gut und schlecht, oder wie siehst du das? Also wie gesagt, jetzt
Verhaltensmuster meinst du?
Ja, genau.
Ja, so ungesunde Verhaltensmuster, absolut. Ja.
Oh ja, sorry, aber ja. Genau, das war mir irgendwie nochmal gerade ganz wichtig. Ja,
ja, finde ich super. Genau, dass es halt eben darum geht, dass man gesündere Beziehungen führt, um damit auch gesündere Kinder, also im Sinne von Kinder besser und auf eine schöne Welt vorzubereiten. Und damit einfach tatsächlich, das ist gar nicht so klein, das ist richtig groß, ja, wie die Gesellschaft zu verändern. Und ich rede hier, das muss ich auch nochmal sagen, als Frau. Ich habe natürlich als Frau auch ganz viele andere Erfahrungen gemacht als du als Mann. Und deswegen fand ich das ganz spannend, wo du sagtest, ja, aber es ist doch viel schöner und gesünder, wenn man emotional ist. Ich habe das eben als Frau gelernt, dass das gegen mich benutzt wird. Und zwar nicht nur im familiären Kontext, sondern ganz häufig im Job. Ganz, ganz häufig, auch von jungen Männern. Die sozusagen, wenn du ein bisschen aufbrausender bist, und ich bin jetzt auch jemand, der mit Händen und Füßen spricht, das wird dir sofort sozusagen negativ ausgelegt als Frau. Jetzt nicht immer, aber sehr häufig habe ich das erlebt. Und deswegen richte ich mich da tatsächlich so an die Frauen und auch deswegen auch diese Emma- und Mutter-Beziehung in meinem Buch ist sehr, sehr präsent, weil eben auch die Beziehung von Emmas Mutter zu ihrer eigenen Mutter und auch wiederum die zu ihrer Mutter, also im Prinzip diese vier Generationen, eine ganz wichtige Rolle spielen und das sozusagen eine Verbesserung am besten irgendwie herruft, ne? Dass Frauen sich mehr damit auseinandersetzen, sich wirklich zu unterstützen und aufzuklären darüber, dass man eben ja für sich miteinander einsteht und nicht nicht die Frau ist immer die Böse oder ist die Böse oder so.
Erstmal glaube ich, dass das trotz allem ja das Potenzial hat, weil du, wie du ja sagst, du beschreibst ja eher so das Phänomen von gesünderen Beziehungen. Ich finde es aber auch völlig legitim und auch richtig gut, dass du sagst, naja, ich betrachte das jetzt aus dem Blick einer Frau und dann im Speziellen in der Beziehung zu ihrer Mutter. Trotz allem bin ich der festen Überzeugung, dass da trotzdem für jeden ja was drin steckt, weil da ja auch dann über Muster gesprochen wird, die, wie wir ja schon festgestellt haben, jetzt nicht nur Frau-Mann sind, sondern wahrscheinlich jetzt, da können wir ja auch so drüber sprechen, eher manchmal um männliche und weibliche Energie geht. Und was ich ja ganz spannend finde, weil, sag ich mal, so das eine oder andere in meinem Leben habe ich mich ja auch schon mit beschäftigt und ich habe mal einen sehr schönen Satz gehört, den lege ich jetzt mal dazu, weil der so im Speziellen auf uns Männer abzielt. Da hat mal jemand gesagt, es ist gut, als Mann einen Vater gehabt zu haben, aber noch besser einen Vater, der einen Vater hatte. Und ich glaube, weil wir ja auch über die Generation unserer Eltern gesprochen haben, die eben, und da sind wir ja auch wieder bei transgenerationalem Trauma, und an der Stelle will ich ja auch, da wollen wir ja beide auch nochmal sensibilisieren, dass die ja noch in einer Zeit geboren wurden, in der Regel so 35 bis 45, sage ich jetzt mal, wo man einfach, glaube ich, auch immer wieder sich nochmal vor Augen führen muss, dass es einfach richtig krass anders war. Ich nenne das jetzt mal so ein bisschen sehr salopp formuliert und da natürlich auch Dinge irgendwie in die reingepflanzt wurden. Und auch irgendwie in einem Alter, wo ich ganz ehrlich sagen muss, also wer heute behauptet mit 5, dass er schon reflektiert auf dem Kissen gesessen hat und gesagt hat, ach nee, das habe ich damals alles schon erkannt, dass das hier gerade kein gutes Gesellschaftskonzept ist und ich muss mich da irgendwie schon abgrenzen, sondern ich sage jetzt mal, in diesem Cocktail ja auch irgendwie 5, 6 Jahre oder in diesem Swimmingpool geschwommen ist und auf einmal, und das finde ich auch durchaus, und damit will ich überhaupt nichts rechtfertigen oder so, das will ich auch nochmal ganz bewusst sagen, aber zu wissen, wer irgendwie 5, 6 Jahre seines Lebens und im besten Falle die ersten oder in dem Falle, im dramatischen Falle die ersten da drin geschwommen ist, da ist es und dann noch aufgewachsen ist, nicht in einer Zeit, wo man ja auch sagen muss, in Nachkriegszeiten und so weiter, wieder was du ja auch angesprochen hast, wo irgendwie Selbstreflexion und hinterfrag dich mal, wer bist du denn eigentlich, irgendwie ja auch keine Rolle gespielt haben, sondern wenn du irgendwie nicht performt hast oder irgendwie komisch warst, dann gab's halt einen Klaps auf den Hinterkopf und dann wurdest du gefragt, du sollst dich mal nicht so anstellen. Mhm. Und jetzt leben wir ja auch in einer Generation, und jetzt bin ich sicherlich 2 Monate älter als du, aber irgendwie, wo wir ja auch die Chance haben, überhaupt uns damit auseinanderzusetzen und vielleicht damit auch die Verantwortung. Ne? Also ich finde das vielleicht auch nochmal ganz wichtig, in dem Gesamtkontext das auch so zu betrachten. Und nochmal, ich betone es, ich weiß, ich habe schon 4-mal gesagt, hier geht's nicht darum, dass ich hier gerade irgendwas für okay oder so erklären möchte, sondern einfach nur, dass ich glaube, dass das auch total wichtig ist, weil es nicht ganz so einfach ist, sondern meistens extrem komplex.
Absolut. Das ist gut und schön, dass du das nochmal so sagst, weil das ist genau so. Und es gibt auch zum Glück ganz häufig oder häufiger, ne, als mein Fall sozusagen war, die Situation, dass Kinder tatsächlich dann als Erwachsene und vielleicht selber dann Eltern zu ihren Eltern gehen und sagen, du Mama, ich möchte das so nicht mehr, oder Papa, ich finde das nicht cool und das war nicht schön, dass ich irgendwie zwischendurch mal einen Klaps bekommen habe oder wie ihr. Und die Eltern sich dann entschuldigen. Das habe ich ganz häufig auch bei meinen Klienten und in meinem Umfeld. Und da ist dann ja auch wieder Heilung möglich in der Familie. Das gibt's ganz häufig. Ne? Also dieser Extremfall, dass es dann wirklich ist, dass deine eigene Familie eine Schmierenkampagne gegen dich führt, ist ja zum Glück super selten. Das muss man auch noch mal kurz hier sagen. Das ist jetzt nicht Standard und bei jedem so, sondern die Chance, dass deine Familie und deine Eltern sozusagen gemeinsam wachsen und sich educaten und wir sozusagen in unserem Alter, in unserer Generation das Privileg haben, diese ganzen Infos auch jetzt mit reinzubringen, ist toll. Also und das nehmen viele Eltern ja auch an, zum Glück. Ja.
Ja, liebe Marie, ich liebe dich, wenn ein ganz spannendes Buch, aber eigentlich ja eine Autobiografie, um auf ein wahrscheinlich extrem relevantes Thema unserer Zeit hinzuweisen, aber jetzt vielleicht nicht so wieder Fingerpointing-mäßig, ne? Ja, jetzt endlich haben wir den Schuldigen oder die Schuldige gefunden, sondern eher als Einladung. Wie du schon gesagt hast, Emma hätte gesagt, genau, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, so im Sinne von Qualität der Beziehung zu mir selbst, Qualität der Beziehung zu anderen und Qualität der Beziehung zu etwas Höherem, wo wofür ich eigentlich in Anführungszeichen auf dieser Welt bin, ist ganz entscheidend. Und das Buch von dir ist eine sozusagen kontinuierliche Einladung, in den Spiegel zu schauen, nicht um sich die Haare zu legen, sondern um sich zu fragen, wer bin ich eigentlich?
Genau.
Ich danke dir sehr.
Danke dir. War toll.
Und das war Beyond KPI, der Podcast für Menschen, die es spannend finden, mehr darüber zu erfahren, was das Magische des Lebens ausmacht und das schon Faszinierende, nicht zu Verstehende. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.